NDR Kultur. À la carte.
Und dazu begrüßt sie am Mikrofon ganz herzlich heute Jannik Wiechers. Sie ist Kunsthistorikerin, Ausstellungskuratorin, Autorin und bis vor kurzem war sie Leiterin des Mönchehausmuseums für moderne Kunst in Goslar im Harz. Derzeit kümmert sie sich organisatorisch und inhaltlich noch um einen der renommiertesten Kunstpreise überhaupt, den Kaiserring der Stadt Goslar, der morgen zum 50. Mal verliehen wird. Um was es da alles geht, wer sie ist und was sie demnächst noch alles so vorhat, darüber sprechen wir heute mit Bettina Ruhrberg. Herzlich willkommen bei NDR Kultur à la carte. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Ruhrberg.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Zum 1. September, Frau Ruhrberg, sind Sie nach fast 20 Jahren als Museumsdirektorin des Mönchehauses in Goslar in den Ruhestand gegangen. Noch ganz frisch der Abschied also. Seit 2006 hatten Sie das Haus geleitet. Jetzt gibt es eine neue Leiterin, Miriam Bettin. Über Ihre Zeit im Museum und auch Ihre Nachfolgerin, da reden wir gleich auch noch. Erst einmal aber soll es um einen ganz aktuellen Anlass gehen. Das kulturelle Highlight in Goslar, kann man sagen, das steht an. Die morgige Verleihung, die festliche des Kaiserrings, nämlich in der altehrwürdigen Kaiserpfalz. Das Mönchehausmuseum, das vergibt den Preis zwar nicht, das macht die Stadt Goslar, aber das Haus, das ist ja ganz eng mit diesem Kunstpreis verbunden, denn es zeigt traditionell die Arbeiten der Kaiserringträgerinnen und Träger. Das Haus wurde in den 1970er Jahren auch unter anderem zu diesem Zweck überhaupt erst gegründet. Jetzt, Frau Ruhrberg, morgen also wieder der Kaiserring und zwar an Katharina Fritsch. Die ist Bildhauerin, ungefähr ihr Alter, Fritsch Jahrgang 56, sie 58. Warum bekommt sie morgen den Kaiserring?
Ja, sie macht herausragende Skulpturen. Die Skulpturen, die haben Motive der Alltagswelt tatsächlich. Also es sind Menschen, häufig auch Tiere. Aber sie bearbeitet eben diese Oberflächen ganz, ganz besonders. Sie färbt sie monochrom. Das heißt, sie bespritzt sie mit einer Spritzpistole oder sie bemalt sie auch. Und das verfremdet diese Alltagsobjekte oder Menschen tatsächlich sehr, sehr stark. Und sie strahlen quasi farbig in den Raum, die Figuren leuchten. Bekannt geworden ist sie mit ganz großartigen Skulpturen bereits Mitte der 80er Jahre. Und vielleicht kennen einige meinetwegen den grünen Elefant von der Biennale in Venedig, hat sie den goldenen Löwen bekommen. 2022 eine riesengroße, monumentale Skulptur, die sozusagen auf einem unglaublich hohen Sockel steht. Nun kann man meinen, man kennt also einen Elefanten, aber er ist plötzlich grün. Und was macht plötzlich ein riesengroßer Elefant in einer Kunstausstellung, fragt man sich. Und diese Fragestellung auch nach dem Kontext der Kunst ist zum Beispiel bei ihr sehr virulent. Also diese Skulpturen, die wirken einerseits wahnsinnig vertraut und andererseits geben sie aber immer Rätsel auf. Sie sind also quasi so etwas wie unnahbar und sind deswegen besonders faszinierend eben auch. Es gibt ganz fantastische Skulpturen, die dann auch bei uns zu sehen sind, also lebensgroß, monumental zum Teil. Einige werden zum Beispiel auch kennen den tollen blauen Hahn, den sie am Trafalgar Square in London mal aufgestellt hat. Davon sieht man zum Beispiel bei uns auch ein Modell in unserer Ausstellung. Und wir sehen ganz neue Arbeiten auch von ihr, beispielsweise zwei lebensgroße blaue, ultramarinblaue Männer, die in ihrer Handy vertieft sind. Frauenrollen, Männerrollen, digitale Welt. Es gibt immer einen aktuellen gesellschaftlichen Bezug bei ihr auch.
Katharina Fritsch, also Kaiserring 2025. Sie haben den seit ihren Anfängen 2006 als Museumsdirektorin mitverliehen zum 20. Mal. Das ist der 20. Kaiserring auf Ihrer Seite. Wie aufgeregt sind Sie denn jetzt noch vor der anstehenden und auch letzten Kaiserringverleihung? Ist ja so das große Jahreshighlight.
Ja, ne? Ich freue mich natürlich sehr darauf, weil wir zum Beispiel eben auch zum ersten Mal sehr, sehr prominente Redner anlässlich der Verleihung haben. Es kommt nämlich Kulturstaatsminister Weimar, unser Ministerpräsident Olaf Lies kommt und unser Kulturminister Moors kommt auch noch. Also wir haben richtig, richtig prominente Gäste diesmal und darauf freuen wir uns und ich denke die Stadt vor allen Dingen natürlich auch, unsere Oberbürgermeisterin Frau Schwertner. Und wir werden auch eine sehr, sehr schöne Laudatio haben von Marion Ackermann, der neuen Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin.
Viel Prominenz aus der Kunst- und Politikwelt. Bevor wir weitersprechen, Frau Rohrberg, würde ich sagen, hören wir erstmal Musik zu Anfang. Sie haben sich Musik gewünscht, wie alle Gäste hier bei NDR Kultur à la carte. Und zwar hören wir als erstes die Arie Sempre Libera aus der Oper La Traviata von Giuseppe Verdi, gesungen von Anna Netrebko und Saimir Pirgu. Claudio Abbado leitet das Mahler Chamber Orchestra. Sie lieben diese Arie, haben Sie mir im Vorfeld erzählt. Warum? Was verbinden Sie damit?
Ja, also ich liebe diese Oper. Ich bin überhaupt ein Opernfan, muss man sagen. Und das hat tatsächlich mit meiner Kindheit zu tun. Denn mein Vater war mal Chefdramaturg an der Deutschen Oper am Rhein, als wir kleine Kinder waren, und hat uns eben sehr früh an die Oper herangeführt. Und wir hatten eine Patentante, die tatsächlich Koloratursopranistin war, Ilse Hollweg, damals sogar eine sehr bekannte Sängerin. Und insofern habe ich Koloraturen immer auch sehr geliebt. Und in dieser Oper gibt es natürlich einfach grandiose Koloraturen. Und gesanglich ist das einfach ein Highlight. Aber eben nicht nur das. Auch inhaltlich finde ich diese Arie ganz besonders spannend, weil sie natürlich diesen Konflikt zwischen Freiheit und Bindung thematisiert. Und dieses Begriff der Freiheit wird natürlich auch in der Kunst immer wieder gebraucht oder ist immer wieder ein Thema. Und insofern gibt es viele Bezugspunkte.
Hören wir es uns an. Sempre Libera.
Thank you.
Sie hören NDR Kultur à la carte. Im Gespräch heute mit Bettina Rohrberg, Ausstellungsmacherin, Kuratorin, Kunstpublizistin und bis vor wenigen Wochen auch noch Museumsdirektorin in Goslar, und zwar des Mönchehausmuseum in Goslar. Frau Rohrberg, der Kaiserring, der gilt ja als einer der renommierten Kunstpreise für zeitgenössische Kunst weltweit, kann man ja durchaus sagen, ja. Wenn ich mir mal anschaue, wer allein in Ihrer Zeit als Direktorin da ausgezeichnet worden ist, dann kann man ja wirklich sagen, das ist das Who is Who der absoluten Top-Künstlerriege. Ich nenne mal ein paar. Jörg Immendorf, ne, kennen wir, der deutsche Malerstar. Andreas Gursky, extrem bekannter Fotograf. David Lynch, kürzlich verstorben, Filmemacher und bildender Künstler, wissen viele gar nicht. Eine Legende. Isa Genskin, weltweit anerkannte Bildhauerin. Barbara Kruger, eine regelrechte Ikone der Grafikkunst, kommt aus den USA, beeinflusst bis heute viele junge Kunstschaffende auch. Oder der Lichtkünstler Ólafur Eliasson, der isländisch-dänische Künstler, auch längst ein Megastar der Kunstwelt. Im Umgang mit all diesen Künstlerstars, wie erleben Sie das? Lassen Sie sich von diesem Rausch der großen Kunst anstecken oder sind Sie da immer ganz sachlich die Direktorin?
Nein, das bin ich natürlich überhaupt nicht. Und jeder Künstler und jede Künstlerin hat natürlich eine ganz eigene Persönlichkeit und auf die muss man natürlich als Kurator eingehen, das ist vollkommen klar. Und gerade diese Vielfalt an Persönlichkeiten und wirklich starken Persönlichkeiten, der Umgang mit ihnen macht natürlich ungeheure Freude, ist irgendwie immer großartig, die Zusammenarbeit.
Also durchweg positive Erfahrung?
Ja, also das muss man wirklich sagen, diese Spitze, sage ich jetzt mal, oder diese Top-Künstler, ja, da ist der Umgang meistens relativ einfach, weil natürlich dieses Geltungsbedürfnis, was natürlich bei vielen Künstlern, die jetzt noch nicht ganz oben sind, ja, die müssen ja auch wirklich kämpfen und das ist ja auch ein schwieriger Beruf, wenn man ihn ein Leben lang durchhalten muss und will. Insofern aber diese Top-Liga, ich kann es nur wiederholen, die ist wirklich in der Regel absolut unproblematisch und es macht einfach Freude. Und es ist so, dass ich den Umgang mit großartigen Künstlern von meiner Kindheit an gewohnt bin. Mein Vater war ja auch schon Museumsleiter, Direktor der Kunsthalle in Düsseldorf. Und da gab es schon Josef Beuys, da gab es schon Uecker, die bei uns zu Hause ein- und ausgingen, sage ich mal. Insofern ist mir der Umgang mit doch herausragenden Künstlerfiguren bekannt. Es ist jedes Mal wirklich ein ganz neues Erlebnis und darauf freue ich mich jedes Mal. Man bekommt eine Perspektive auch auf die Welt, auf die Dinge, auf die Probleme unserer Zeit aus einer ganz subjektiven Sichtweise natürlich des jeweiligen Künstlers. Aber gerade das ist eben so ungeheuer spannend und erweitert doch enorm die Sichtweise. Also das ist ein großes Geschenk tatsächlich, dass man mit diesen großartigen Menschen umgehen darf.
Ich könnte mir vorstellen, in 20 Jahren, in 20 Kaiserring-Runden sozusagen, gibt es jede Menge Anekdoten im Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern. Es gibt, glaube ich, eine Besonderheit mit David Lynch, an die Sie sich erinnern.
Ja, und zwar hatten wir ein Gespräch bei einem Abendessen über transzendentale Meditation. Ich wusste, dass er transzendentale Meditation macht und habe gefragt, weil ich wusste, bei der transzendentalen Meditation muss man ja so verschiedene Stufen erreichen. Man geht immer höher, 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 bis man irgendwann mal sozusagen im Nirvana landet, ja. Und habe gesagt, das ist doch irgendwie seltsam, wo Ihre Filme doch eigentlich Konflikte zum Thema machen. Menschliche Konflikte und vor allen Dingen so das Unausgesprochene. Und das Latente und so weiter. Also das ist doch irgendwie verrückt. Also dass Sie meinen, jetzt sozusagen frei von Konflikten sei das Ideal. Das hat er so verteidigt, ja, und das hat mich so gewundert, weil er in seinen Filmen etwas vollkommen anderes macht und auch in seiner Kunst, ja, zum Teil ein bisschen gewalttätig gewesen und so. Aber man hatte so den Eindruck, als wolle er für sich persönlich sozusagen in einen Zustand kommen, der ihn frei von diesen ganzen Bedrängnissen des Lebens, sage ich jetzt mal, hält, ja, und dass er vielleicht daraus dann auch Kraft schöpft. Aber ich fand das eben interessant, dass jemand, der solche Filme macht, dann im Privaten oder Persönlichen offensichtlich so frei werden möchte von diesen ganzen Konflikten.
Spannend. Wir hören Musik nochmal. Masako Ota spielt das Präludium und die Fuge in C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier, Teil 1 von, na klar, Johann Sebastian Bach. Ein Stück, das haben Sie als junge Frau mal selbst gespielt, richtig? Mhm.
Ja, ich habe 5 Jahre Klavierunterricht gehabt, wie das in so einem bürgerlichen Haushalt so üblich war irgendwie. Aber dann hörte man auf, weil dann kam die Pubertät und dann hatte man andere Interessen und so. Aber ich habe das wohltemperierte Klavier immer sehr geliebt, weil mir diese Klarheit und Präzision bei Bach, die hat mich immer beeindruckt. Und das großartig finde, wie Bach, wie er das tatsächlich schafft, dann auch so emotionale Tiefe gleichzeitig zu haben, das finde ich einfach ganz großartig.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Ich spreche mit der Kunsthistorikerin und Ausstellungsmacherin Bettina Rohrberg, die fast 20 Jahre lang das Mönchehausmuseum in Goslar geleitet hat. Frau Rohrberg, morgen sind Sie zum letzten Mal, zum 20. Mal in gestaltender, leitender Funktion, also bei der Verleihung des Kunstpreises Kaiserring dabei. Heute Abend, das ist so Tradition, da gibt es schon mal das Kaisermahl, ein festliches Bankett zu Ehren der aktuellen Kaiserringträgerin Katharina Fritsch. Dieser ganze Kaiserring-Reigen, ja, pompös könnte man ja fast schon sagen. Sie hatten gesagt, wer da alles angereist kommt, welche Bedeutung das hat. Aber auch für die Stadt selbst, für die Region hat das, glaube ich, eine ganz große Bedeutung, oder?
In jedem Fall, denn wir haben ja ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich mit diesem Preis und das ist schon großartig, dass das gelungen ist. Tatsächlich, man muss sich vorstellen, 1975, als der Preis zum ersten Mal vergeben wurde, da war Goslar ein Niemandsland im Bereich der zeitgenössischen Kunst tatsächlich, und dass es diesem Goslarer Unternehmer Peter Schenning tatsächlich gelungen ist, diesen Preis dort ins Leben zu rufen und tatsächlich, dass das Renommee sich bis heute tatsächlich immer nur gesteigert hat, ist einfach erstaunlich und wie es die Zeitschrift Monopol einmal bezeichnet hat, das Wunder von Goslar, kann man sagen.
Schöne Erfolgsgeschichte, ne? Obwohl Goslar ja nun wirklich alles andere als zentral liegt und auch die Kunstzentren weit weg sind, Düsseldorf, Berlin, München, Köln, Hamburg, alles ziemlich weit weg. Dennoch, wenn man in der Kunstwelt sich umhorcht, ja, ob es nun in New York ist oder in Marseille oder in Kharkiv oder sonst wo, der Kaiserring, den kennt man. Woher, glauben Sie, stammt denn dieser Ruf? Wie hat er sich entwickelt in diesen 50 Jahren?
Naja, also ganz wichtig ist natürlich die Wahl der Künstler und ganz wichtig ist natürlich eine Jury, ne, die Peter Schenning auch damals schon gleich ins Leben gerufen hat. Er wusste ganz genau, ist ganz entscheidend. Das Erste, wonach die Künstler fragen, ist natürlich eine hochkarätig besetzte Jury. Und da hat er wirklich von Anfang an ganz, ganz tolle Leute in diese Fachjury berufen. Dann hat er aber auch gewusst, das ist auch eine Besonderheit, dass in dieser Jury eben nicht nur die Fachleute sitzen, sondern eben auch Vertreter der Stadt Goslar, und zwar Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister und Kulturvertreter der Stadt. Und die stimmen am Schluss der Jury-Sitzung mit über den Preisträger oder die Preisträgerin ab. Und das ist tatsächlich auch eine Besonderheit, weil natürlich dadurch der Preis in die Stadt und in die Region mit hineingetragen wird, ja. Und im Laufe der Zeit ist es einfach gelungen, dem Preis ein Flair zu verschaffen. Also natürlich ganz, ganz wichtig sind die ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstlerinnen, also die Bedeutung und die Stellung, die sie innerhalb der Kunstszene haben. Aber gleichzeitig muss man einem Preis auch ein besonderes Flair verschaffen. Und dieses Flair ist unter anderem auch durch diese vielen, vielen Veranstaltungen rund um diesen Preis entstanden. Also es ist eben nicht nur so, dass in einer großen Stadthalle oder so einfach einmal ein Preis übergeben wird und ein Preisgeld, ja, der Kaiserring hat ja sogar gar kein Preisgeld, sondern nur in Anführungsstrichen diesen wunderbaren Ring, den die Künstler und Künstlerinnen bekommen. Eben die ganze Stadt feiert diese Preisträger und Preisträgerinnen mit, ja, und zwar mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. Das Kaisermahl haben Sie eben schon angesprochen, aber ganz wichtig ist zum Beispiel auch eine Schülerdiskussion am Morgen, wo also mindestens 100 Schülerinnen und Schüler mit dem Preisträger oder der Preisträgerin diskutieren. Also es ist ein Reigen von Veranstaltungen und Ritualen, traditionellen Ritualen, kann man sagen, die diesem Preis eben dieses besondere Flair gegeben hat.
Ich würde mal gerne auf die Historie leicht zurückkommen. Der Verein zur Förderung moderner Kunst, der das Museum trägt, der sich da 1974, Sie hatten es erwähnt, unter der Ägide eines Unternehmers Peter Schenning gegründet hat. Der hat also dafür gesorgt, dass die große Kunst, ja, nach Goslar Einzug erhalten hat. Das Tolle ist ja, dass jeder dieser namhaften Künstlerinnen und Künstler nach ihrer Preisträgerin Schau ein Werk in Goslar gelassen hat. Wenn Sie die Sammlung sich mal vergegenwärtigen, was da alles ist. Henry Moore ist da drin, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Jenny Holzer, Cindy Sherman und, also wirklich die wichtigen Vertreterinnen und Vertreter der Nachkriegsmoderne. Wie würden Sie diese Sammlung beschreiben? Was zeichnet die aus?
Naja, das ist schon eine Sammlung, die tatsächlich jetzt mit in unmittelbarem Zusammenhang mit der Preisvergabe steht, ja. Also der Peter Schöning hat am Anfang eben privat gesammelt und hat da eine schon eine respektable Sammlung zusammengestellt, hat die zum Teil der Stadt vermacht oder zum Teil auch dem Museum vermacht und ein Teil ist in seiner Privatsammlung geblieben. Dann war es jahrelang so, dass also jetzt Riesenankäufe mit der Entwicklung des Kunstmarkts auch erstmal nicht getan werden konnten. Dann sind zum Teil Papierarbeiten erworben worden oder so. Und dann in der Nachfolge von Herrn Schöning gibt es eben jetzt aktuell und schon seit vielen, vielen Jahren den Goslarer Unternehmer Hans-Joachim Tessner, der eben auch mit Hilfe seiner Stiftung Werke ankauft. Und zwar von jedem Preisträger und jeder Preisträgerin. Und insofern ist im Laufe der Jahre tatsächlich eine respektable Sammlung zusammengekommen, die ich im Übrigen auch am Anfang dieses Jahres in einer Ausstellung mal zusammenfassend gezeigt habe.
Wir hören nochmal Musik, Frau Roberg. Das ist Guido und Cremer mit der Cremerata Baltica, mit dem dritten Satz aus dem Violinkonzert Nummer 2 in G-Moll, der Sommer von Antonio Vivaldi. Mhm. Sommer von Antonio Vivaldi. Frau Rohrberg, der Sommer, der hat sich ja fast ausgeglüht, kann man sagen. Wollen Sie jetzt noch mal ein bisschen Sonne in unser aller Herzen lassen? Oder was war Grund für diesen Wunsch?
Nein, das war tatsächlich so, dass die Anfrage hier vom NDR im Sommer kam und das war da besonders heiß und ich höre immer sehr, sehr gerne diese vier Jahreszeiten von Vivaldi, weil ich einfach so unglaublich schön finde, dass wir hier tatsächlich vier Jahreszeiten haben. Ich kann immer die Leute gar nicht verstehen, die irgendwie in den Süden auswandern wollen, wo nur Sonne ist. Also wenn man immer nur Sonne hat, das kann einem, glaube ich, auch auf die Nerven gehen. Also jedenfalls, ich finde es sehr, sehr schön, dass wir hier diese unterschiedlichen Jahreszeiten haben.
Lebt vom Wechsel. Der Wechsel damals, vor fast 20 Jahren, ans Mönchehausmuseum, gutes Stichwort, Mönchehausmuseum Goslar. Ich glaube, es war mehr oder weniger ein Zufall und es hatte auch was mit einem Telefonat zu tun, richtig? Wie war das?
Richtig. Tatsächlich, also die langjährige Mitarbeiterin von Herrn Schenning, die interimsmäßig auch das Museum geleitet hat, Inge Langner, rief einmal in der Galerie Hans Meyer an. Bevor ich in Goslar angefangen habe, arbeitete ich 6 Jahre lang in einer Düsseldorfer Galerie und ich meldete mich mit Ruhrberg, Galerie Hans Meyer, und sie sagte, wie, Ruhrberg? Weil sie den Namen kannte. Mein Vater war nämlich mal sehr, sehr lange in der Jury und sie kannte natürlich auch meine Mutter und dachte, wie kommt jetzt meine Mutter in die Galerie Meyer? Also jedenfalls,
ihr Vater war bereits in der Kaiserring-Jury?
Ja. Der,
das
war
ja spannend.
Er war 25 Jahre sogar mal in der Kaiserring-Jury, ja. Mhm. Und ich habe tatsächlich, war mit ihm zusammen als Jugendliche auch das ein oder andere Mal tatsächlich bei einer Preisverleihung, ja. Naja, also jedenfalls, meine Inge Langner kannte meine Eltern recht gut und wunderte sich über den Namen Ruhrberg, ja. Und dann konnte ich das Geheimnis lüften und sagen, dass ich die Tochter bin. Und es hat sich natürlich dann gleich ein freundliches Gespräch ergeben und sie fragte mich eben nach Hilfestellung bei den Leihgaben von Robert Longo, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass so ein kleiner Kunstverein jetzt diese großen Transporte aus den USA nicht unbedingt so leicht stemmen kann. Und wir natürlich, die Galerie als Vertreter von Robert Longo, natürlich enge Kontakte zu sehr vielen Privatsammlern hatten und genau wussten, wo in Deutschland welche Werke sind und konnten die dann eben auch beschaffen. Und ich war da im Laufe der Vorbereitungen tatsächlich ein paar Mal dann auch in Goslar. Und plötzlich fragte mich eben Inge Langner, ob ich nicht Lust habe, mich zu bewerben. Und ja, da machte ich erstmal große Augen und darauf war ich nicht vorbereitet, aber tatsächlich reifte das dann irgendwann, ne? Und durch den Kaiserring war Goslar mir natürlich ein Begriff und es war natürlich dadurch einfach auch ein sehr gut eingeführtes Haus, ja. Es hatte ein Profil und es war identifizierbar und hatte eben auch schon überregional einen Bekanntheitsgrad durch den Kaiserring eben, ne?
Vielleicht kurz zu Ihrer Biografie, Frau Ruhrberg. Sie sind in Düsseldorf geboren, dort und in Berlin sind Sie aufgewachsen. Dann haben Sie Kunstgeschichte, Romanistik, Philosophie in Berlin, Bonn, Paris und Perugia in Italien studiert. Sie haben promoviert über die italienische Kunstbewegung Arte Povera und Sie haben gearbeitet in verschiedenen Kunstmuseen in Bonn, Rom, Duisburg, Düsseldorf als Kuratorin. Sie waren auch in New York, aber auch beim Kunstbuchverlag Taschen in Köln. Was war denn Ihr persönlicher Antrieb, sich der Kunst zu widmen? Sie haben gesagt, Sie kamen aus einer kunstaffinen Familie, Vater Museumsdirektor, Opernhausleiter, Mutter Gesangslehrerin, glaube ich, richtig?
Ja, nein, nicht Gesangslehrerin, sie war Musiklehrerin an der Schule. Ja. Nee, also mein Vater hat verschiedene Stationen natürlich durchlaufen, aber die entscheidende Station, die für mich sehr, sehr prägend war, ich bin mit 14 Jahren mit der Familie nach Berlin gegangen und mein Vater leitete da den Deutschen Akademischen Austauschdienst und zwar wurden da aus dem Bereich Bildende Kunst, Musik und Literatur Künstler und Künstlerinnen hatten eine Residency ein Jahr in Berlin eben und er hat da einfach ganz großartige Leute nach Berlin geholt, muss man wirklich sagen. Und die feierten immer eine Get-Together bei meinen Eltern zu Hause. Das heißt, da kamen dann bis zu 150 Leuten. Wir hatten so eine alt-Berliner große Wohnung, ja. Und alle 3 Monate gab es eben diese Riesenpartys bei meinen Eltern. Und da haben sich eben diese Gespräche entwickelt mit den bildenden Künstlern, mit den Schriftstellern, mit den Musikern und so weiter. Das war einfach eine unglaublich aufregende Zeit für mich, wo ich ganz viel aufgenommen habe. Und das war mit ein entscheidender Punkt, weshalb ich dann tatsächlich mich entschlossen habe, Kunstgeschichte zu studieren. Also ich habe sehr geschwankt. Eventuell hätte ich auch Chemie gerne studiert.
Das ist aber spannend. Dann, das ist völlig anderes. Ne? Es gibt ja durchaus die Rebellion gegen das Elternhaus, indem man dann total das andere macht.
Richtig.
Aber bei Ihnen war es das nicht so.
Nee, das hat meine Schwester gemacht, die hat Medizin studiert. Ja, die hat gesagt, sie wollte von dem ganzen Kram nichts mehr wissen. Ja, ihr waren die immer ein bisschen zu eitel, die Kunstszene. Aber mich hat sie eben fasziniert. Und aufgrund dieser persönlichen Begegnung tatsächlich im Hause meiner Eltern, das muss ich sagen, das war schon einfach beeindruckend. So wie ich heute auch die Künstlerpersönlichkeiten einfach so wahnsinnig beeindruckend noch finde. Ja,
genau. Musik. Daniel Barenboim. Das Rondo alla Turca aus der Klaviersonate Nummer 11 in A-Dur, Köchel-Verzeichnis 331 von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Rondo alla Turca aus der Klaviersonate Nummer 11 in A-Dur, Wolfgang Amadeus Mozart mit Daniel Barenboim am Klavier. Ein Wunsch von Bettina Rohrberg, mein Gast heute bei NDR Kultur à la carte. Frau Rohrberg, Sie haben nicht nur die Kaiserring-Ausstellung und die Sammlungsausstellung, hatten Sie eben erwähnt, betreut am Mönchhaus Museum, sondern natürlich auch ganz viel dazwischen. Mindestens 4 weitere Schauen zeigt das Mönchhaus Museum im Jahresverlauf. Reden wir gleich drüber, möchte erst nochmal beim Kaiserring bleiben. Das hat nämlich auch mit dem zu tun, möglicherweise, was Ihre Arbeit am Hause ausgezeichnet hat. Ich habe mal nachgezählt. Von den 50 Kaiserringträgern waren knapp 40 Männer, muss man sich vorstellen, also 4/5. Ungefähr. Es gab auch mal gemischte Künstlerpaare im Laufe der Jahre. Aber insgesamt ging der Preis nur 10-mal an Frauen. Und 1992 war aber das erste Mal, dass das Ganze an eine Frau ging, an Rebecca Horn. Immerhin 20 Jahre nach Erfindung dieses Kunstpreises. So, und dann um das Jahr 2000 herum lockerte sich das etwas auf. Der Trend kehrte sich um. Und dann hat es durchaus nochmal 10 Jahre gedauert, bis wirklich merklich mehr Frauen diesen Preis bekommen haben. Viel auch in ihre Zeit. Hat das möglicherweise auch was mit ihrem Impetus zu tun, der Kaiserring, dass der weiblicher wurde, irgendwann dann doch?
Also, das kann ich so direkt nicht behaupten. Also wirklich nicht. Ich habe mich natürlich immer für weibliche Kunst eingesetzt und auch, das kann man auch an meinem Ausstellungsprogramm sehen. Ich habe also das Thema Frauen in der Kunst oder die Rolle der Frau tatsächlich immer wieder auch in Ausstellungen zum Thema gemacht. Aber ich begrüße es natürlich absolut, dass wir jetzt mehr oder weniger pari pari beim Kaiserring sind zwischen Frauen und Männern tatsächlich. Aber es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, eben fast 20 Jahre, wie Sie eben sagten, bis Rebecca Horn eben den 1992 den Kaiserring bekam, erstmalig als Frau, ja.
Männlich dominierte Kunstwelt, aber auch die Jury war lange Zeit sehr männlich dominiert.
Ja, es gab auch Frauen in der Jury, gleich am Anfang, doch, gab es. Aber irgendwie war das Thema tatsächlich noch nicht so virulent in der Zeit, leider, muss man sagen. Es hat lange gedauert, ja.
Sie haben eben schon mal erwähnt, was Ihre persönlichen Schwerpunkte und Steckenpferde waren. Diverser, weiblicher, globaler?
Also was ich mir eben zum Ziel gesetzt hatte, war, dass man gesellschaftliche Fragestellungen eben auch in dem anderen Ausstellungsprogramm außerhalb des Kaiserrings zum Thema macht. Ja, also das war für mich eben ganz, ganz wichtig. Ja, und ich wollte überhaupt das Haus stärker in der Kunstwelt noch positionieren, auch internationaler machen und so weiter. Ja, und am Anfang habe ich tatsächlich auch noch mal einen engeren Bezug zum Kaiserring immer mal wieder gesucht, ja, also indem ich Schülerinnen oder Schüler von Kaiserringträgern ausgestellt hatte, ja, oder habe gefragt, für was stehen die eigentlich, was waren die Impulsgeber, ne, für welche Richtungen standen sie und so weiter. Wir haben ja da in der Region so ein Alleinstellungsmerkmal, aber mit dem Laufe der Zeit habe ich es tatsächlich so gemacht, dass gesellschaftliche Fragestellungen immer mehr Raum bekamen und überhaupt der kunsthistorische Diskurs, ja, irgendwie größeren Raum bekommen hat. Also, dass man so etwas wie eine Programmatik überhaupt für das Haus entwickelt hat. Natürlich eben haben wir die Frauenfragen angesprochen, aber meinetwegen jetzt aktuell ist es natürlich der Postkolonialismus gewesen, ist es Diversität gewesen.
Ökologische Themen auch, ne?
Ökologische Themen waren es. Es war neue Kunstzentren, außereuropäische Kunstzentren beispielsweise, China, Japan und so. Oder Identitätsthemen, Klimathemen, also im Prinzip das, was den Diskurs sozusagen bestimmt. Und ich konnte das dann nicht immer mit großen thematischen Ausstellungen machen. Ich habe es manchmal auch anhand exemplarischer Künstlerfiguren. Ich kann jetzt nur sagen, zum Beispiel ein Afrikaner, den ich ausgestellt habe, Ibrahim Mahama, war auch ein Dokumentarteilnehmer.
Und wichtig waren Ihnen auch die Kaiserring-Stipendiaten. Das sind nicht die Kaiserring-Trägerinnen und Träger, sondern das ist eine Förderung speziell für junge Kunst, die dann auch eine Ausstellungsmöglichkeit an ihrem Hause bekommen haben. Und viele dieser erwähnten Themen haben sich auch in deren Arbeit niedergeschlagen. Was hat es mit den Kaiserring-Stipendiaten dann auf sich?
Ja, also das hat das Museum, also beziehungsweise unser Kunstverein 1984 ins Leben gerufen. Denn man hat gesagt, man wolle neben dieser hochetablierten Kunst eben auch junge Kunst zeigen, denn wir sind ja ein Kunstverein. Und zwar eben zur gleichen Zeit wie die Kaiserring-Ausstellung. Das ist tatsächlich das Besondere. Und das ermöglicht natürlich, wenn die Juroren im Haus sind und internationales Publikum im Haus sind in der Zeit dieser kaiserlichen Zeit, dass dann auch diese jungen Positionen wahrgenommen werden. Und das ist natürlich eine tolle Chance für diese Künstlerinnen und Künstler. Und zwar gibt es dann eben nicht nur eine kleine Ausstellung, sondern es gibt eben auch noch einen Katalog. Der ist natürlich auch wichtig für junge Künstler. Und da haben wir tatsächlich erstmalig Ausstellungen, museale Ausstellungen von Künstlern gehabt, tatsächlich, die dann später Karriere gemacht haben. Ja, also ich sage zum Beispiel nur, Julien Charrière ist zum Beispiel einer dieser ökologisch arbeitenden Künstler, der heute wirklich weltweit unterwegs ist, ja, oder Andreas Greiner, der heute Professor in Kiel ist oder so. Also tolle Künstler tatsächlich, die dann in der Regel auch ihren Weg gemacht haben.
Wir hören die letzte Musik dieser Sendung, Frau Rohrberg, schon. Und zwar ist das Die gute Nacht aus dem Liederzyklus Winterreise von Franz Schubert mit Christoph Brigadien, Tenor, und Andreas Steyer, Hammerklavier.
Thank you.
Sie hören NDR Kultur à la carte. Mein Gast heute Bettina Rohrberg, Kunsthistorikerin und Ex-Direktorin des Mönchehausmuseum Goslar. Morgen zum letzten Mal großer Aufschlag, Kaiserring in Goslar für Sie. Dann schließt sich für Sie das Kapitel Mönchehaus, das Kapitel Goslar, das Kapitel Kaiserring. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, haben wir eben gehört beim Schubert in der Winterreise. Sie sind als Rheinländerin nach Goslar gekommen, gehen jetzt fremd aus Niedersachsen oder doch als Freund?
Natürlich gehe ich nicht fremd aus Niedersachsen, aber wenn man so will, tatsächlich der Anfang des Liedes, fremd bin ich eingezogen, der trifft natürlich schon ein wenig zu. Also das heißt, ist tatsächlich so gewesen, am Anfang bin ich doch etwas verwundert gewesen über die Mentalität, die mir da so entgegenkam im Niedersachsen. Die sind doch sehr viel strenger und weniger zugänglich als der Rheinländer, kann man sagen. Also man muss die Menschen erstmal gewinnen. Man muss sie sozusagen knacken, wenn man so will. Wenn man sie dann allerdings gewonnen hat, dann sind es sehr, 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 sehr treue Freunde und wunderbare Menschen. Aber fällt eben nicht so leicht wie im Rheinland auf die Menschen zuzugehen. Also am Anfang weiß ich noch, ich kam mit einem 12-jährigen Sohn nach Goslar und ich wollte ihm Goslar schmackhaft machen und wir gingen zum Skifahren und da gab es zwei lange Schlangen und wir standen also in einer Schlange an und als wir dann immer weiter nach vorne kamen, standen schon 20 Minuten, stellten wir dann eben fest, wir stehen in der falschen Schlange, das ist die Schlange zum Lift, wir müssen aber in der Schlange zur Kasse und wollten dann also rübergehen zum Kassenhäuschen und da kriegten wir also eine Rüge und so, das, was uns denn da einfiele und so weiter und das können wir doch nicht machen, wo wir ganz freundlich gefragt hätten und so weiter. Dann haben wir gedacht, naja, also hier nimmt man wohl Skifahren sehr ernst. Also so war der Anfang, sage ich jetzt nur mal. Aber ich habe natürlich im Laufe der fast 20 Jahre sehr, sehr enge Freundschaften geknüpft. Ich habe ein wunderbares Publikum im Museum, das muss ich wirklich sagen. Also das ist ein sehr, sehr aufmerksames Publikum. Ganz, ganz anders beispielsweise als im Rheinland, wenn man zu Eröffnungen geht. Da geht man also auch hin zum Socializen und so. Das geht man natürlich hier in gewisser Weise auch. Aber die Menschen sind wirklich inhaltlich interessiert, sie sind an den Themen interessiert, sie steigen wirklich ein. Wenn es Eröffnungsreden gibt, kann man eine Stecknadel fallen hören und so weiter. Also das war schon auch eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich in Goslar machen konnte.
Ihre Nachfolgerin, Frau Rohrberg, die mit 37 Jahren noch recht junge Kuratorin Mirjam Bettin, hat zum 1. September die Leitung übernommen. Mhm. Sie haben sie noch eingearbeitet am Mönchehausmuseum in Goslar im Übergang. Eine andere Generation als Sie es sind. Was denken Sie von Ihrem bisherigen Eindruck? Welche Schwerpunkte wird sie setzen, vielleicht auch anders machen als Sie?
Naja, also sie ist schon eingestiegen mit einer Stipendiatenausstellung, erste Kaiserring-Stipendiatenausstellung von ihr und das ist eine queer-feministische Position. Ja, eine Künstlerin aus England oder beziehungsweise geschlechtsneutral, kann man sagen, Evan Ifikonia. Also aktuelle Fragestellungen, Gender beispielsweise und feministische Positionen wird sie sicher nochmal auf andere Art und Weise aus dem Blickwinkel einer jungen Generation sozusagen angehen. Und dann denke ich auch, dass sie natürlich Social Media weiter entwickeln wird. Das ist wirklich zum Beispiel eine Sache, die bei uns im Hause tatsächlich weitergeführt werden muss und auch ausgebaut werden muss.
Sie, Frau Rohberg, sind jetzt Mitte 60, kann man glaube ich sagen. Goslar, bald Geschichte, haben wir gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, da geht noch was, wie man so neudeutsch sagt. Was sind denn Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft?
Naja, also ich ziehe erstmal nach Berlin. Mhm. Das ist eine Stadt, zu der ich enge Beziehungen habe. Ich habe da Abitur gemacht, habe die ersten Jahre studiert dort, habe unglaublich viele Freunde, habe natürlich auch wahnsinnig viele Künstlerkontakte seit Goslar haben, die sich intensiviert, weil natürlich Berlin sehr nah ist und natürlich die Kunstszene sich dahin verlagert hat und viele junge Künstler dort leben. Und ich viele, viele Ausstellungen gemacht habe mit Künstlern und Künstlerinnen, die in Berlin leben. Und insofern möchte ich in Berlin frei weiterarbeiten, schreiben, kuratieren. Also es gibt noch keine festgezurrten Pläne, sagen wir mal so. Aber ich freue mich darauf, dann nochmal neu starten zu können, hoffe ich. Ja. Und vor allen Dingen, was ich mir natürlich erhoffe, die Museumsleute haben natürlich auch ungeheuer viel Verwaltungsarbeit, müssen Gelder beschaffen, müssen immer viele Anträge stellen und so weiter. Und diese Arbeit wird sich ja dann reduzieren und darauf freue ich mich, ehrlich gesagt.
Ja, Befreiung. Man hört's. Vielen herzlichen Dank, Bettina Rohberg, für Ihr Kommen, für das schöne Gespräch. Alles Gute für die Zukunft in Berlin und wir werden sicherlich von Ihnen hören.
Ich habe mich gefreut, hier zu sein.
Und das war NDR Kultur à la carte. Am Mikrofon sagt Tschüss für heute, Jannik Wiechers.